Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auch wenn anderslautende Verschwörungsmythen nicht auszurotten sind, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das SARS-CoV-2-Virus von Tieren auf uns Menschen übertragen worden. Und das gilt auch für ein Virus, das für manche jetzt neu ist, das Virus nämlich, das die Affenpocken verursacht. Laut WHO gibt es da inzwischen gut 250 Fälle in 16 Ländern und es kommen täglich neue dazu, auch in Deutschland. Und in Deutschland im Forschungsbereich neu dazugekommen ist auch das Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald. Vor fast auf dem Tag genau einem Monat fand die Gründungsfeier statt. Der Direktor des Instituts ist Fabian Lehndatz. Schönen guten Morgen, Professor Lehndatz.
Guten Morgen.
Gestern wurden zum Beispiel in Deutschland 3 neue Fälle der Affenpocken in Köln registriert. Es gibt auch woanders schon erste Fälle. Aber der Bundesgesundheitsminister sagt, das ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Können wir uns da sicher sein?
Also, man kann sich da ziemlich sicher sein. Da würde ich Herrn Lauterbach zustimmen. Wir dürfen nicht immer denken, dass Affenpocken gleich SARS-CoV-2 ist. Der Erreger ist wirklich ganz anders, verursacht andere Symptome und wir haben auch bessere Wege, ihn zu bekämpfen. Insofern würde ich ihm dazu zustimmen.
Es soll jetzt eine Isolationspflicht von mindestens 3 Wochen geben für Menschen, die sich mit Affenpocken infiziert haben, eventuell auch für Menschen, die unmittelbaren Kontakt mit Infizierten hatten. Das reicht dann auch aus, um sozusagen die Epidemie zu bekämpfen und zu beenden?
Ja, das ist eben einer der Unterschiede, der diesen Erreger ausmacht. Diese klassischen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen werden da wunderbar funktionieren, denn der Erreger verursacht ja Symptome. Und es ist natürlich absolut sinnvoll, Leute, wo wir wissen, dass sie infiziert sind, oder auch vielleicht solche, die wahrscheinlich infiziert sind, jetzt von anderen Menschen zu isolieren, damit wir eben kein größeres Problem bekommen.
Nun sagt ja der Name Affenpeste schon ziemlich deutlich auch aus. Auch das ist ein Virus, das vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Der Mensch ist in dem Fall ein sogenannter Fehlwirt. Unter welchen Bedingungen passiert so etwas, dass ein solches Virus, obwohl es da jetzt mal laienhaft formuliert nicht hingehört, vom Tier auf den Menschen überspringt?
Ja, also vorab, die Affenpocken, der Name ist auch leider nicht korrekt im Prinzip, denn auch die Affen sind Fehlwirte, wie genau wir Menschen, ja, sondern das Reservoir ist irgendwo bei den Nagetieren zu finden, Eichhörnchen werden da diskutiert im afrikanischen Kontext, nicht jetzt hier vor der eigenen Haustür. Und da gibt es natürlich viele Mensch-Tier-Kontakte, ja, auf der einen Seite haben wir durch die ökologischen Veränderungen auch den lokalen Klimawandel die Komposition dieser Arten vor Ort stark verändert. Das heißt, da gibt es neue Qualitäten, Quantitäten des Mensch-Tier-Kontaktes. Und ich möchte auch daran erinnern, dass einige der größeren Nagetierarten auch durchaus gerne auf dem Teller der Menschen landen und immer mehr als sogenanntes Bushmeat genutzt werden. Denn die großen Tiere haben wir leider weitflächig schon ausgerottet. Das heißt, da sind wirklich verschiedene Faktoren, die jetzt immer verstärkt dazukommen, wo wir eine Erklärung finden für die Übertragung.
Das heißt, die Hauptursache für solche Zoonosen, wir haben den Begriff beide noch nicht benutzt, aber diese Übertragung vom Tier zum Menschen nennt man Zoonose, die ist eigentlich die schlichte Tatsache, dass Menschen und Tiere sich viel zu nahe kommen inzwischen?
Ja, wobei ich, das ist so richtig, wobei ich dann doch eher den, naja, man darf jetzt nicht von Schuld reden, aber also ich denke, wir sind sozusagen die Driver dahinter. Wir sind ja diejenigen, die immer mehr in die Gegenden vordringen, die Lebensräume verändern. Also da müssen wir uns schön bei der eigenen Nase fassen und jetzt nicht auf die Tiere zeigen.
Passiert das eigentlich auch umgekehrt, dass Menschen Krankheiten auf Tiere überspringen und da sind wir eigentlich leider Gottes die richtigen Wirte und das Tier ist der Fehlwirt?
Ja, das funktioniert leider genau andersrum auch und Zoonosen sind nicht anthropozentrisch zu betrachten. Das heißt immer nur, dass wir die armen Opfer sind, sondern es geht auch andersrum. Da haben wir viele Studien zugemacht, zum Beispiel die Atemwegserkrankungen wurden von Menschen auf wild lebende Menschenaffen, die ja stark bedroht sind, übertragen und haben dort große Schäden angerichtet. Und auch da haben wir dann die AHA-Regeln im Prinzip eingeführt, also Hygienemaßnahmen für den Umgang mit Menschenaffen, für Ökotourismus und so weiter in der freien Natur. Das heißt, da müssen wir nicht irgendwie denken, dass wir da nicht auch ein wichtiges Reservoir für andere Spezies darstellen können.
One Health ist wirklich ein Begriff, den ich das erste Mal gehört habe im Zusammenhang mit der Gründung Ihres Instituts, also schon vor einer Weile. Sie waren ja auch Gründungsdirektor, bevor es nun wirklich losgegangen ist. Ist One Health eigentlich simpel die Beschäftigung mit Zoonosen oder geht es noch darüber hinaus?
Ja, bei One Health geht es wirklich darüber hinaus. Also Zoonosen ist ja Mensch und Tier, ja. Und bei One Health sehen wir, dass wir auf jeden Fall den wichtigen Bereich der Umweltfaktoren mitdenken müssen. Das heißt, die ökologischen Veränderungen, wie verändern sich die Lebensräume der Tiere, weil das wiederum hat einen Einfluss auf die Komposition, die Artenzusammensetzung und das Vorkommen bestimmter Arten. Ganz wichtig darin ist auch das Klima. Und wir reden ja alle gerne über den Klimawandel auf sehr gutem Grund. Aber auch im Sinne von One Health ist er natürlich wichtig, weil er zum Beispiel Arthropodenmücken erlaubt, woanders vorzukommen, wo sie vorher nicht waren. Oder auch die Kleinsäugertiere, vor allem eben die Nagetierpopulation, dann stark zu beeinflussen. Das heißt, das ist also Mensch, Tier und Umwelt im Dreiklang.
Geht es in dieser Forschungsrichtung One Health im Moment fast ausschließlich noch darum, das noch genauer zu erklären und alle Faktoren mit einzubeziehen? Oder sind Sie schon so weit zu sagen, wir können eigentlich jenseits des allgemeinen Umweltschutz, Klimaschutz schon ein paar Vorschläge machen, wie wir solche Übertragungswege verhindern können?
Ja, also es ist beides. Ja, ich glaube, wir dürfen jetzt nicht sagen, okay, One Health, ein tolles Konzept, jetzt lass mal 20 Jahre forschen und dann können wir sagen, was wir tun müssen, um uns zu schützen oder Risiken zu reduzieren. Ja, sondern wir brauchen natürlich mehr Daten, weil wir in diesem komplexen Gebilde noch sehr wenig verstanden haben. Aber gleichzeitig gibt es natürlich sehr naheliegende Maßnahmen, die man einführen kann, wo man auch eben Argumente aus den verschiedenen Feldern nutzen kann, um mehrere Effekte gleichzeitig zu haben. Ja, also nehmen wir das Beispiel Umweltschutz, Biodiversitätserhalt. Je besser die Biodiversität in den Gegenden, desto geringer das Risiko, dass wir uns wiederum mit irgendwelchen zoonotischen Erregern infizieren. Das heißt, da gehen die Dinge Hand in Hand.
Ist das Bewusstsein dafür da? Weil ich überlege, das Erste, was ich mich an meinem Leben erinnere, eine sehr gefährliche Krankheit, ein Virus, das von Tieren, da waren es ja nun wirklich Affen auf Menschen übergesprungen, es war das HIV-Virus, also AIDS. Das ist jetzt 40 Jahre ungefähr her. Ist dieses Bewusstsein für One Health, Zoonosen hat die Wissenschaft natürlich gekannt früher, aber dieses Bewusstsein für One Health relativ neu, kam das ein bisschen zu spät vielleicht sogar?
Also der One-Health-Gedanke ist ein sehr alter, den finden Sie sogar in irgendwelchen ägyptischen Kulturen und Schriften und so weiter. Wir haben den dann nur ein bisschen vergessen und mit der sehr starken Spezialisierung gerade in der medizinischen Forschung vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren. Aber die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen haben auch inzwischen gemerkt, dass wir auch natürlich die hochspezialisierten Disziplinen brauchen, aber zusätzlich über den Tellerrand hinweg gucken müssen und schauen, wie hängen die Dinge denn in den größeren Bildern zusammen. Das heißt, ja, es ist jetzt wieder ein neuer Trend, der natürlich absolut sinnvoll ist, aber der One-Health-Gedanke ist etwas sehr, sehr Altes.
Fabian Lehnderz im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der Direktor des erst 4 Wochen alten Helmholtz-Instituts für One Health. Herr Lehnderz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.